Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Wir kehren zurück ins erste Jahrzehnt der Fotografie. Von der Engländerin Anna Atkins stammt das erste Fotobuch der Geschichte, das jetzt mit Texten von Rolf Sachse neu erschienen ist. Außerdem im Büchermarkt Der hingestreckte Sommer, ein Prosaband von Gisela von Wisotzki. Doch zuerst geht es um Philipp Schönthalers Buch Die Automatisierung des Schreibens und Gegenprogramme der Literatur. Eine Kulturgeschichte des literarischen Schreibens. Im Studio begrüßt sie Nora Karches. Was denken Sie? Würden Sie tatsächlich erkennen, ob ein literarischer Text von einem Menschen oder von einer Maschine verfasst wurde? Letztes Jahr ist beim Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb erstmals ein Text gelesen worden, der in Teilen von einer künstlichen Intelligenz stammte. Welche Abschnitte von ihm sind und welche nicht, das hat der Wiener Autor Jörg Pieringer nicht verraten. Welchen Einfluss haben technische Neuerungen auf das Selbstverständnis von Autorinnen und Autoren? Das ist eine der Fragen, die der Schriftsteller und Literaturwissenschaftler Philipp Schönthaler in einer Studie untersucht hat. Frank Kaspar stellt Philipp Schönthalers Buch Automatisierung des Schreibens und Gegenprogramme der Literatur vor.
1845. Annette von Droste-Hülshoff schimpft über kratzende Stahlfedern. Mit Gänsekiel und Tintenfass war es doch schon schwer genug. Der neumodischen Alternative kann die Dichterin nichts abgewinnen. 1882. Friedrich Nietzsche kauft sich eine Schreibmaschine. Damit gilt der Philosoph als Pionier. Aber als das Gerät kaputt geht, kehrt er zurück zum Federhalter. Ein ganz bestimmter muss es sein, denn nur mit diesem Modell kann Nietzsche schreiben. 1920. Tristan Zara braucht überhaupt kein Schreibgerät. Die Wörter sind doch schon überall, man braucht sie nur einzusammeln. Nehmt Zeitungen, nehmt Scheren, schreibt Zara in seiner Anleitung zur Herstellung eines dadaistischen Gedichts. Seine Dada-Kollegen John Hartfield und George Gross treten am liebsten im Blaumann auf.
Um auch dem Letzten klarzumachen, dass Monteure am Werk sind, die mit vorgefertigtem Material hantieren. Gegenüber dem Schreiben als schöpferischem Prozess setzen die Avantgarden auf materielle und regelgeleitete Verfahren.
Wie hat sich das Schreiben verändert im Zeichen von technischem Fortschritt und wechselnden ökonomischen Anforderungen? Und wie hat sich diese Entwicklung auf das Selbstverständnis von Dichterinnen und Dichtern ausgewirkt? Diesen Fragen hat der Schriftsteller und Literaturwissenschaftler Philipp Schönthaler eine umfangreiche Studie gewidmet. Die Avantgarden der 1910er und 20er Jahre, Dada, Futurismus, Surrealismus, bilden dabei die erste Etappe. Die Mechanisierung des Schreibens unter dem Diktat einer immer strafferen Taktung von Industrie- und Büroarbeit wird für sie zur Quelle der Inspiration. Autorinnen und Autoren erproben neue Formen im beschleunigten Rhythmus der Zeit und grenzen sich ab vom romantischen Ideal des schöpferischen Genies. Nicht die innere Haltung, Weltsicht und Aussageabsicht steht im Fokus, sondern die äußere handwerkliche Verfertigung von Texten, die prinzipiell auch von Maschinen übernommen werden kann. Dieser Trend spitzt sich zu, als nach dem Zweiten Weltkrieg Computer Einzug in die Arbeitswelt halten. Zunächst als Großrechner, vor allem für das Militär eingesetzt, bieten sie sich allmählich auch für zivile Anwendungen an. Und schon kommt die Frage auf, ob auch der Kopfarbeit eine technische Konkurrenz erwächst.
Noch bevor sie von Unternehmen angekauft werden, lösen die Anlagen auf beiden Seiten des Atlantiks heftige Debatten aus. Nach der Ersetzung der Hand, so die Befürchtungen, schaffen die elektronischen Gehirne nun die geistige Arbeit ab. Was in der Öffentlichkeit als Bedrohungsszenario diskutiert wird, geht durch die Maschine als positive Vision in die computergenerierte Literatur der Zeit ein.
Schönthaler zeigt, dass der Siegeszug des Computers in den Nachkriegsjahren unter Autorinnen und Autoren Experimentierfreude und Skepsis gleichermaßen freisetzt. Der Stuttgarter Physiker und Philosoph Max Bense entwickelt eine Informationsästhetik, die darauf abzielt, das subjektive, künstlerisch gestaltende Autoren-Ich möglichst vollständig auszuklammern. Benses Schüler, der spätere Informatiker Theo Lutz, lässt sich davon zu stochastischen Gedichten anregen. Er schreibt ein Programm, das Textfragmente aus Franz Kafkas Roman »Das Schloss« neu arrangiert. Wie bei Schönthaler nachzulesen ist, bessert Lutz dann allerdings hier und da von Hand noch nach. Demgegenüber greifen Schriftsteller wie Samuel Beckett, Georges Perec oder Konrad Bayer zwar ebenfalls Prinzipien der Automatisierung auf, sie legen es aber von vornherein nicht darauf an, die Kontrolle komplett an Algorithmen abzugeben. In Perecs Hörspiel »Die Maschine« analysiert ein Computer Goethes Gedicht »Wanderers Nachtlied« und schreibt es auf amüsante Weise weiter. Beckett nutzt das Verfahren der Permutation in seinem Roman »Watt«. wenn er über den Titelhelden schreibt, er fühlte sich zwar nicht ruhig und froh und frei, aber er dachte, dass er sich vielleicht ruhig und froh und frei fühlte.
Oder wenn nicht ruhig und frei und froh, wenigstens ruhig und frei oder frei und froh oder froh und ruhig. Oder wenn nicht ruhig und frei oder frei und froh oder froh und ruhig, wenigstens ruhig oder frei oder froh, ohne es zu wissen.
Schönthaler schreibt pointiert, aber gleichzeitig hoch verdichtet und reich an Referenzen. Allein 100 der knapp 600 Seiten entfallen auf Anmerkungen und Quellenverzeichnis. Es ist ein Buch für Leute, die es genau wissen wollen. Ein Buch, das auch seinen Leserinnen und Lesern ein bisschen Arbeit zumutet. Dem subjektiven Erzählen attestiert Schönthaler gute Überlebenschancen. Schon deshalb, weil das Storytelling in der Welt der Wirtschaft hoch im Kurs steht, wie der folgende Anzeigentext bezeugt.
Wir helfen zweckorientierten Organisationen, die Menschen, denen sie dienen, Mitarbeiter, Kunden und Ökosystempartner, durch die Kunst und Wissenschaft des modernen Storytellings effektiver und effizienter einzubinden.
In einer der wirkmächtigsten Erzählungen unserer Tage lebt der Netzwerkgedanke der Computereuphorie fort. Mit der Aussicht, in ökologisch-kybernetische Netzwerke eingebunden zu sein, verbinden viele die Hoffnung auf eine gerechtere Gesellschaft. Philipp Schönthalers anregendes Buch erzählt auch ihre Vorgeschichte.
Frank Kaspar besprach Philipp Schönthalers Buch »Die Automatisierung des Schreibens und Gegenprogramme der Literatur«. Den Titel veröffentlicht hat Mattes und Seitz, 575 Seiten kosten 38 Euro. Die Verführungskraft des Denkens und die eigenen Studienjahre beim Frankfurter Philosophen Theodor W. Adorno. Darum ging es in Wiesengrund, das letzte Buch, das Gisela von Wisotzki veröffentlicht hat. Die Autorin wurde 1940 in Berlin geboren und hat jetzt einen Band mit Prosa vorgelegt. Maike Albart hat »Der hingestreckte Sommer« gelesen.
Die Welt der Erwachsenen ist voller Rätsel. So jedenfalls erlebt es das Mädchen, von dem hier die Rede ist.
Wie viel Mühe sich der Vater gegeben hatte, mir zu erklären, warum die schwarzen Scheiben Musik machen konnten, wie seine Hände die Flut der unbekannten Wörter einzubetten versuchten in Linien und Kreise. Von elektrischen Impulsen war die Rede, von Amplituden und Schwingungen.
In ihrem neuen Prosaband »Der hingestreckte Sommer« lässt Gisela von Wisotzki eine Erzählerin das Wort ergreifen, die sich an das kindliche Ich der frühen 1950er Jahre im Havelland bei Berlin erinnert. Die Stimme versinkt regelrecht in den Gefühlswelten von damals, aber die Vergangenheitsschübe werden immer wieder gebrochen durch die erwachsene Betrachterin. Genau darin liegt der Charme dieser dichten autobiografischen Miniaturen. Die Schallplattenszene mit dem erklärenden Vater ist eingebettet in Überlegungen zu Franz Kafkas Erzählungen »Die Strafkolonie«, die auf die damals 14-Jährige eine ungeheuerliche Wirkung hatte. Warum nur? Und siehe da, in schwingenden Satzperioden geht Gisela von Wisotzki diesem Erinnerungssplitter nach und legt mehrere Schichten frei. Der Lektüre, so kann sie rekonstruieren, ging ein Besuch im Treptower Raritätenkabinett voran, bei dem das Kind eine tätowierte Schwimmerin in einem Bassin beobachtete. Der so merkwürdig zugerichtete Frauenkörper faszinierte und ekelte das Mädchen. Hinzu kam die Unbegreiflichkeit der Schallplatte, und auch hier waren Nadeln im Spiel, die über Rillen glitten. Beide Erfahrungen sind mit dem Vater verknüpft. In das Mädchen prägte sich eine Spur ein, und es reagierte später auf Kafka mit übermäßiger Beunruhigung. Zeichenschriften lautet der Titel dieser Vergangenheitsrecherche folgerichtig. Ohne es komplett auszubuchstabieren, erkennt Gisela von Wisotzki hier den Beginn der Pubertät. Psychoanalytisch geschult, münzt die Autorin das Prinzip der assoziativen Lockerung in ein ästhetisches Verfahren um, das eine starke Sogwirkung entfaltet. Einen Angelpunkt bildet die Herkunft.
Der Vater war im Schallplattenstudio zu Hause, die Mutter in einer aufmerksamkeitsheischenden Gefühlswelt. Zwei ergiebige Produktionsstätten, wie ich fand. Man hatte die Ohren aufzusperren, musste sich ranhalten. Das Paar war spezialisiert auf temporeiche Szenenwechsel, erstaunlich gut aufeinander eingespielt. Auch ihre Unstimmigkeiten fand ich fesselnd.
Gisela von Wisotzki schildert ihren Vater, der tatsächlich ein Pionier der Tonaufnahmetechnik war und etliche große Opernsänger produzierte, als einen gewinnenden, flamboyanten Mann. Auch mit der schwärmerischen Mutter ist sie eng verbunden, nur die Großmutter bleibt ihr fremd. Ein anrührendes Porträt des älteren Bruders, der sie schon mit 11 zur Vertrauten in Liebesdingen machte, ergänzt die Familiengalerie. In den 4 Abteilungen des Bandes, die Titel wie »Vitrinen« oder »Menschen und Blitze« tragen und jeweils den Blickwinkel der Erzählerin markieren, geht es immer wieder um die Leidenschaft für Literatur. Dabei war der Anfang gar nicht einfach, denn das Kind litt an einer Lese- und Schreibschwäche.
Die Mutter sprach von einer Menschheitserfindung. Ich starrte unglücklich und verbockt auf das unvorhersehbare Auf und Ab der Linien. Mal waren es zackige Striche, mal rundlich gebogene Drehungen und Wendungen. Das also hatte die Menschheit gebraucht, eine Welt, die sich durch ein Nadelöhr zwängt.
Der virtuose Wechsel zwischen plastischen Bildern, die Schriftlinie, die wie ein Faden über das Papier läuft, und abstrakten Formulierungen ist typisch für Gisela von Wisotzki, die auch mit ihrer Sprache einen ganz eigenen Erinnerungsraum schafft. Else Uri, Apollinaire und ihr Säulenheiliger Peter Altenberg bevölkern ihre eleganten Vignetten, ebenso wie Johann Sebastian Bach oder Edvard Grieg. Der geheimnisvolle Titel des Prosabandes, Der hingestreckte Sommer, bezieht sich auf den Anblick einer Schlange, die an einem übermäßig heißen Tag mitten auf der Straße liegt und auf einmal sämtliche Empfindungen bündelt. Reflexionen über das Handwerk des Schreibens wechseln ab mit Überlegungen zur Funktion von Kleidern.
Bevor ich aus dem Haus gehe, baue ich mir ein Gehäuse. Ohne Visier unter die Leute zu gehen, ist nicht mein Ding. Das Gehäuse bietet eine solide, durchdachte Darstellung an. Kleid und Schuh und Kappe. Lauter zweite Häute.
Manchmal sind die Verknüpfungen überraschend, aber auch das passt zum Charakter der Prosastücke. Es sind irisierende Gedankenbilder voller Umkehrschübe, in denen sich der Blick auf die Welt und das eigene Selbst verändert.
Maike Albart über Gisela von Wisotzkis Prosaband »Der hingestreckte Sommer«. Er liegt vor im Suhrkamp Verlag. 256 Seiten gibt es für 24 Euro. Von der Ästhetik literarischer Texte wechseln wir zur Ästhetik der Wissenschaft. Die englische Zeichnerin und Botanikerin Anna Atkins lebte das Leben einer modernen Frau. Dabei war ihre Zeit das 19. Jahrhundert, ein Jahrhundert, das für Frauen mit wissenschaftlicher Ambition wenig übrig hatte. Dennoch ist es Anna Atkins, die das erste Fotobuch der Welt veröffentlicht. Jetzt sind ihre Fotografien in einem schmalen Band erschienen, Blueprints heißt er. Vom Kurator und Fotograf Rolf Sachse stammen die Texte im Buch. Von ihm wollte ich als erstes wissen.
Im Oktober 1843 publiziert Anna Atkins das erste Heft ihrer British Algae, ihre Aufnahmen von Algen aus Großbritannien. Im selben Monat, da schreibt sie einen Brief an eine Freundin.
Ich habe zuletzt ein ziemlich umfangreiches Projekt in Angriff genommen. Es geht um fotografische Impressionen von allen britischen Algen, die ich mir beschaffen kann und von denen viele so winzig sind, dass es sehr schwer ist, davon akkurate Zeichnungen anzufertigen.
Herr Sachse, was sehen wir auf diesen Aufnahmen?
Wir sehen auf den Aufnahmen Lichtdrucke von Algen. Es wird vorher die Pflanze getrocknet. Diese Pflanze wird dann auf ein lichtempfindliches Papier gelegt und druckt sich selbst durch das Sonnenlicht ab. Was wir sehen, sind negative. Was im Original schwarz ist, wird jetzt weiß. Das, was im Original weiß war, wird blau, dunkelblau. Das, was wir dann sehen, sind eben plattgedrückte Pflanzen, wie in einem botanischen Sammelbuch, nur eben jetzt als fotografische Reproduktion.
Haben Sie eine Aufnahme, die Ihnen besonders gut gefällt, die Sie beschreiben können?
Ja, es gibt eine sehr schöne Aufnahme einer Alge, die Sukkulente heißt. Sie ist durchscheinend. Algen haben sehr, sehr vielfältige Formen. Wir haben immer nur unseren Seetang im Kopf, wenn wir von Algen sprechen. Diese hier ist insofern sehr schön, weil sie hauchzarte Blätter entwickelt. Und diese hauchzarten Blätter, die liegen in diesem Bild auch leicht mal übereinander, sodass die verschiedenen Strukturen, Blattstrukturen, sich überlagern und dadurch eine wunderschöne Binnenzeichnung haben. Das zeigt eigentlich auch, was das Verfahren bringt. Diese Binnenstrukturen, die hätte kein Zeichner je schaffen können. Und hier werden sie einfach durch das Auflegen auf das Papier kopiert und sind vorhanden in aller Detailschärfe, in aller Feinheit.
Heute sehen wir Anna Atkins Aufnahmen, die so eine ganz bizarre Schwerelosigkeit ausstrahlen und sagen, das ist Kunst. Dabei hat Anna Atkins das erste Heft, das sie publiziert hat, an die Royal Society geschickt, das zweite dann an den Universalgelehrten John Herschel, das dritte an William Fox Talbot, der als der Erfinder der Fotografie gilt. Sie schreiben im Buch, hier will eine selbstbewusste Frau energisch in die wissenschaftliche Gesellschaft ihrer Zeit aufgenommen werden. Was war Anna Atkins Anspruch an sich selbst und an ihre Arbeit?
Er war relativ einfach zu definieren. Ihr Vater, John Children, war ein relativ bekannter Wissenschaftler. Sie wollte quasi auch, nachdem ihr Vater sie so erzogen hat, gleichwertig mit ihm als Wissenschaftlerin anerkannt sein.
Als Wissenschaftlerin ist Anna Atkins der Durchbruch nicht gelungen. Sie sind gelernter Fotograf. Welche Bedeutung messen Sie Ihren Aufnahmen für die Entstehung der Fotografie bei?
Sie hat eben mit diesem ersten Heft, noch vor dem ersten Heft, das William Fox Talbot von seinem berühmten Buch The Pencil of Nature, das gemeinhin als das erste Fotobuch der Welt angesehen wird, geliefert. Insofern ist eigentlich ihr die Palme zuzustellen, dass sie das erste Fotobuch der Welt gemacht hat. Andererseits ist es so, dass sie mit dieser eigenen Form ein fotografisches Verfahren ausgeführt hat, das eigentlich erst 100 Jahre später berühmt werden sollte als das sogenannte Fotogramm und dann eine ganz moderne Geschichte in der Fotografie eröffnete.
Bis zu ihrem Tod erscheinen nur zwei kurze Erwähnungen ihrer Arbeit in fotografischen Publikationen. Erst in den 1980er Jahren erwacht das Interesse der Wissenschaft und dann auch der Kunst an den Aufnahmen. Im letzten Jahr, da hat das MoMA in New York ihre Cyanotypien ausgestellt. Zur Eröffnung der Ausstellung schrieb der Kulturkritiker Jason Farrago:
Die Pflanzen sehen aus wie Flussdeltas, Rauchwolken, kontrollierte Detonationen, Blitze in der Dunkelheit. Selbst die Bildunterschriften zeugen von spielerischem Einfallsreichtum. Für eine Kapitelüberschrift formte sie die Buchstaben aus zarten Strängen von Seetang, passend zu den dargestellten Motiven.
Warum hat das denn so lange gedauert, bis man Anna Atkins Werk eine angemessene Wertschätzung entgegengebracht hat?
Man hat der Fotografie als eigenständige Bildform auch keinerlei Wertung zugestellt. Als ich angefangen habe zu studieren in den 1970er Jahren, war Fotografie, wenn überhaupt, irgendeine Quelle. Klarzumachen, dass wissenschaftliche Arbeit auch eine ästhetische Komponente hat. Das ist eines der Anliegen dieses Büchleins.
Und welche Rolle kommt der Tatsache zu, dass Anna Atkins eine Frau ist?
Mich hat beim Arbeiten eigentlich weniger interessiert, dass Anna Atkins eine Frau ist. Die Qualität der Arbeit ist einfach per se sehr, sehr gut, sehr einzigartig. Die Tatsache, dass sie eine Frau ist, hat sicher aber dazu geführt, dass ihre Arbeit noch weniger wertgeschätzt wurde als die ihrer männlichen Kollegen, die in dieser Zeit gearbeitet haben, und dass dadurch eben eine sehr verzögerte Rezeptionsgeschichte entstand.
Wir müssen Vorlieb nehmen mit den Abbildungen in diesem 21 auf 14 Zentimeter großen Buch. Sie haben die Originale von Anna Atkins gesehen. In welchem Zustand sind sie?
Wenn diese Originale in Hefte A8 oder 12 Bilder gebunden waren, dann ist der Zustand eigentlich sehr, sehr gut. Das Verfahren selbst ist ungeheuer lichtstabil und kann eigentlich auch sehr, sehr gut ausgestellt werden.
Wo müssen wir denn hin, wenn wir eine solche Ausstellung sehen möchten?
Fox Talbot Museum, die Royal Society in London hat einen Bestand, Amsterdam, dort im Stedelijk Museum. Das ist vielleicht sogar die nächste Adresse, Originale von Anna Atkins zu sehen.
Rolf Sachse, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Gerne geschehen.
Für alle, die nicht nach Amsterdam fahren können, hat der Verlag Klinkhardt und Biermann das Buch Blueprints veröffentlicht. Darin die Pflanzenfotografien von Anna Atkins nach einer Idee von Marion Blomeyer. Die Texte sind von Rolf Sachse, mit dem ich eben gesprochen habe. 72 Seiten kosten 16 Euro. Die im Interview eingespielten Zitate stammen aus unserer Sendung Kalenderblatt anlässlich des 150. Todestages von Anna Atkins. Und so, tiefblau, geht der Büchermarkt zu Ende. Hier im Programm folgt nach den Nachrichten die Sendung Forschung aktuell. Am Mikrofon verabschiedet sich Nora Karches. Machen Sie es gut.